Dienstag, 11. August. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom.
Viele wissen gar nicht, ob sie überhaupt wirklich Rundfunkbeitrag bezahlen. Einige zahlen ja sogar doppelt.
Wenn man jemanden aufregen will, muss man eigentlich nur drei Buchstaben sagen. GEZ. Das steht für Gebühreneinzugszentrale. Und das klingt natürlich schon wenig sympathisch. Wer will schon Gebühren zahlen? Deshalb wurde das Ganze auch umbenannt 2013 in ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice. Das klingt schon viel besser. Beitrag will man ja leisten und Service nimmt jeder gerne in Anspruch. Allerdings ist das auch nur der Service, der darin besteht, weiterhin die Gebühren oder den Beitrag einzuziehen. Ja, bevor wir jetzt Tipps geben mit unserem Sparfox Frank Ochse, wie kann man möglicherweise zu viel gezahlte Gebühren zurückbekommen? Die Frage an dich. Regt dich das auch auf?
Ja, mich regt das absolut auf. Ich gebe aber offen zu, dass ich tatsächlich auch gerne mal Reisereportagen in den dritten Programmen gucke. Und ich weiß, dass das sehr aufwendig produziert ist. Also ich nutze tatsächlich den öffentlichen Rundfunk doch relativ häufig. Ich finde aber, er müsste auf das Normalmaß und auf den normalen Programmauftrag zurückgestutzt werden. Also keine neuen Kanäle, keine Social-Media-Werbung. Und tatsächlich das Programm regionale Berichterstattung finde ich in Deutschland wirklich sehr, sehr wichtig. Aber tatsächlich alles das, was over the top ist, einfach wegschneiden.
Ist politisch ja auch immer wieder umstritten. Momentan gibt es gerade auch eine Klage von ARD, ZDF und Deutschlandradio, weil der Gebühren, der Beitrag, wie es jetzt heißt.
Ich glaube, wir können weiterhin GZ sagen, oder Thomas?
Da gibt es also Streit. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEF heißt die, hatte zunächst 2025 vorgeschlagen, den Beitrag um 58 Cent zu erhöhen. Dann jetzt runter auf 28 Cent. Da hat das Verfassungsgericht noch kein Urteil gefällt, auch ob die Politik sich überhaupt da einmischen darf, was die Festsetzung dieses Beitrags angeht. Aber es ist noch mal darauf hingewiesen worden, rein rechtlich ist es eben so, auch wenn wir das als Zwangsbeitrag vielleicht empfinden, die Sender bekommen das Geld nicht dafür, dass wir das Programm schauen, sondern die Sender bekommen das Geld dafür, dass das Programm bereitgestellt wird.
Ja, und das Bittere ist ja, das Geld geht einfach so weg vom Konto. Ne? Also man muss natürlich dann gucken, viele haben ja eine Einzugsermächtigung erteilt und dann sickert das Geld immer so weg. Das heißt, viele wissen gar nicht, ob sie überhaupt wirklich Rundfunkbeitrag bezahlen. Einige zahlen ja sogar doppelt. Also zum Beispiel bei WGs, ich ziehe irgendwo ein und dabei brauche ich gar nicht zu bezahlen. Das heißt also, ich glaube, es ist schon mal ein guter Tipp zu schauen, wie viel zahle ich überhaupt. Vielleicht zahle ich ja sogar doppelt.
Also man zahlt im Moment im Quartal so roundabout 55 Euro.
Das sind im Jahr immerhin 220 Euro,
muss man klar sagen. 220 Euro, ob ich das schauen will oder nicht, ob mich das interessiert oder nicht. Viele gucken ja auch gar nicht mehr Fernsehen, aber ist natürlich auch Streaming und so weiter, Internet, alles auch damit drin. So, jetzt ist die Frage, zahlen wir zu viel? Oder zahlen Einzelne zu viel? Wer könnte davon betroffen sein?
Ja, also es gibt tatsächlich bestimmte Personengruppen, da ist das sogar relativ wahrscheinlich. Also zum Beispiel das klassische Thema ist WG. Ich ziehe irgendwo ein und habe vorher selbst für mich bezahlt. Aber es heißt halt, eine WG muss auch nur einmal den Rundfunkbeitrag bezahlen.
Genau, denn grundsätzlich gilt, eine Wohnung, ein Beitrag.
Genau, das heißt also, da müsste man halt schauen, habe ich schon bezahlt und mal rumfragen in der WG, wer bezahlt noch. Mhm. Und wenn sich dann halt mindestens zwei melden, ist schon mal einmal zu viel.
Mhm. Okay, wer kann sich noch befreien? Tatsächlich
Pflegeeinrichtung ist halt ein Thema. Also zum Beispiel, wenn ich im Seniorenheim bin, in der Pflegeeinrichtung, auch da kann ich befreit sein. Da gibt es aber natürlich viele Unterpunkte. Da muss man mal erklären, wie das die Pflegeeinrichtung selbst regelt. Oder ich habe Anspruch auf BAföG, bin Student. Auch da kann ich vom Rundfunkbeitrag befreit werden. Aber es ist nicht so einfach. Also ich klicke irgendwo einen Button an und dann bin ich von der Zahlungspflicht befreit. Mhm. Ich muss tatsächlich einen Brief schreiben, so ist das heutzutage, oder eine E-Mail. Und da muss ich klipp und klar nachweisen, warum ich nicht mehr zahlen will. Das Argument, ich schaue ja gar nicht ARD und ZDF, da lacht sich die Gebühreneinzugszentrale ja eigentlich tot und sagt, das ist natürlich totaler Käse, was Sie hier schreiben. Mhm. Also wir haben hier einen Musterbrief in dieser wirklich gut recherchierten Plus-Geschichte. Wir haben auch einen Rechner drin, da können Sie auch tatsächlich feststellen, ob Sie zu viel bezahlen. Also wirklich sehr, sehr nutzwertig, und wir merken, unsere Leser interessiert das auch, und die haben das schon oft abgerufen. Mhm.
Ja, immer wieder ein heikles Thema, brisantes Thema. Sachsen-Anhalt stehen jetzt die Landtagswahlen bevor. Die AfD hat angekündigt, sollte sie dort die Macht übernehmen können, den Rundfunkbeitrag komplett abschaffen zu wollen. Sachsen-Anhalt hat immer quergeschossen, auch noch unter CDU-Ministerpräsident Haselhoff. Die Bayern stellen sich auch so ein bisschen quer, was weitere Erhöhungen angeht. Aber die AfD würde sagen, komplett weg damit, MDR würde mehr oder weniger zerschlagen werden.
Gut, dann müssten Sie natürlich erstmal eine absolute Mehrheit haben, die Sie ja Stand heute ja vielleicht noch nicht haben. Mhm. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Ich kann mir das echt schwer vorstellen. Vielleicht kann man tatsächlich diesen mächtigen MDR zerschlagen, aber dann zu sagen, wir in Sachsen-Anhalt brauchen jetzt keine Rundfunkgebühr zu bezahlen, kann ich mir ehrlicherweise ganz schwer vorstellen.
Ja, das würde natürlich sofort eine Klage geben. MDR hat schon angekündigt, dann auch sofort klagen zu wollen. Das Ganze hätte eine Zeitverzögerung von 2 Jahren bis der Fixierung. Aber es zeigt eben, dass das ein Aufregerthema ist, wenn sogar die AfD Politik Wahlkampf mit genau diesem Thema macht, in der Hoffnung, dafür Stimmen zu bekommen.
Es gibt aber natürlich auch ein Beispiel wirklich aus der Mitte von Europa, nämlich von unseren Nachbarn in Polen. Die haben gesagt, wir können das nicht mehr kontrollieren, und deswegen werden wir den Rundfunkbeitrag an sich abschaffen, allerdings natürlich auf andere Wege über die Steuer wieder einziehen. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wer Radio, TV schaut, der zahlt im Monat 7 €. Wer nur Radio, da gibt es auch tatsächlich noch so eine Wahlmöglichkeit, wer nur Radio konsumiert, nur 2,20 Euro umgerechnet. Das ist ja natürlich deutlich weniger als bei uns. Und da kann man ja vielleicht sagen, da fällt die Kontrolle natürlich dann schon irgendwie schwer. Ist ein kleineres Land mit weniger Sendern, muss man natürlich dazu
weniger
sagen.
Weniger Sender, weniger ja. Mitarbeiter. Richtig, ein Problem der Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch die ganzen Renten, Betriebsrenten, die da alle aus alten Verträgen noch gezahlt werden müssen. Das ist ja nicht alles, das Geld geht nicht ins Programm leider, sondern eben auch viel in diesen.
Und du hast natürlich
Overhead.
Auch so die Doppelstrukturen. Natürlich der mächtige MDR hat natürlich einen Verwaltungsapparat, der hat eine Social-Media-Abteilung, der NDR auch ein sehr, sehr, sehr großer Sender, oder gar der WDR. Und so hat jeder quasi noch wieder viele Verwaltungseinrichtungen, die man eigentlich ja nicht 16-fach braucht.
Ja, genau. Da versuchen die Öffentlich-Rechtlichen eine Reform hinzukriegen seit langer Zeit, aber da ist jedem natürlich das eigene Hemd am nächsten. Danke für die Tipps.
Ich danke dir.
Wir haben in der Donau zum Beispiel ein komplettes Kriegsschiff gefunden, der Kriegsmarine. Und das ist natürlich Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was noch alles, also im Innern des Bootes zu finden ist.
Der Rhein führt derzeit historisch wenig Wasser, und wenn der Wasserpegel sinkt, dann taucht plötzlich auf, was jahrzehntelang verborgen war. Deshalb sprechen wir mal mit Schatzsucher Carsten Konze, denn er hat tatsächlich die Genehmigung, den Rhein abzusuchen. Hallo Carsten, wie aufgeregt bist du? Kannst du mir das sagen?
Hallo Lisa, ich grüße dich. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsding gerade mit dem Tiefstand hier, gerade auch in Köln, 60 Zentimeter, da kannst du fast durchgehen. Und das muss man sich vorstellen, das ist wie ein Fenster, was sich öffnet in die Geschichte, wo vorher die Leute nicht dran gekommen sind. Das ist quasi, wie man neudeutsch sagt, untouched, also unberührt, dieses Gebiet. Und da kann man wirklich tolle Funde machen. Natürlich nicht nur Schmuck und Münzen so und sowas, was von Schwimmern irgendwie verloren gegangen ist, sondern man kann auch historische Sachen finden. Und darum ist auch ganz wichtig, dass du das schon angesprochen hast mit dem Thema Genehmigung. Hier in Köln kann man sich die einholen und kann dann auch Funde melden, was ganz wichtig ist, weil da kann Geschichte aus über 2000 Jahren liegen, bis hin zur Römerzeit. Das ist wirklich super.
Darf ich denn fragen, was erhoffst du dir zu finden? Glaubst du, du wirst einen richtigen Schatz finden?
Da kann wirklich alles dabei sein. Ich habe die verrücktesten Sachen dort schon erlebt, auch hier am Rhein. Von einem Freimaurerorden, der dort weggeschmissen worden ist, weil derjenige gestorben ist. Ich habe ihn sogar zur Loge zurückbringen können. Das war super mysteriös. Es gab tolle Schmuckfunde auch schon. Ich habe den Jesus schon gefunden. Guck mal hier, den Jesus vom Kreuz habe ich gefunden. Handys habe ich gefunden aus vergangenen Tagen. Die kleinen, wo es noch Tasten gab am Handy. Alte Flaschen, wie hier zum Beispiel so eine Cola-Flasche. Die schönen alten Glasflaschen. Von daher, also da kann man wirklich, das ist wie eine kleine Schatztruhe. Man braucht viel Geduld, weil es kommt auch sehr viel Müll. E-Scooter zum Beispiel ist ein Problem in Großstädten, gerade um die Brücken rum, leider muss man sagen. Aber insgesamt ist das wirklich wie eine kleine Schatzkiste, ja.
Was wurde denn sonst schon so in Donau-Oder auch reingefunden? Gibt es da irgendwas?
Ja, also Donau ist natürlich ein ganz heißes Gebiet, obwohl man, ich muss da kurz in Köln noch mal einmal bleiben, vor 3 Tagen ist erst komplett RTL evakuiert worden wegen einem Bombenfund im Rhein. Das war natürlich lokal hier ein Thema, aber wir haben in der Donau zum Beispiel ein komplettes Kriegsschiff gefunden, der Kriegsmarine. Das war in Serbien, meine ich. Und das ist natürlich Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was noch alles also im Innern des Bootes zu finden ist. Oder wo wir auch aktuell einen speziellen Fund gehabt haben, war in Budapest mit 2 toten deutschen Soldaten inklusive Motorrad, wahrscheinlich ein Unfall. Es war auch eine Panzermine mit im Gepäck, da musste auch der Kampfmittelräumdienst anrücken. Und das hat man, muss man dazu sagen, auch hier in Köln natürlich mit den Großstädten enorm. Also es ist ja bombardiert worden hier wie bekloppt. Und da muss man wirklich aufpassen. Ja, man muss wissen, was man macht.
Was macht man denn, wenn man sowas findet? Also behält man das dann? An wen muss man das abgeben?
Also ich fange mal mit einem ganz kleinen Beispiel an, da kann ich euch auch Bilder zeigen. Da habe ich zum Beispiel in der Nähe einer Brücke Kleinkalibermunition gefunden von einer Handfeuerwaffe. Habe aber auch das natürlich direkt gemeldet, weil das kann natürlich auch Teil eines Verbrechens sein, wo jemand dann halt entsprechend Waffe und Munition im Rhein versenkt hat, um Beweise zu beseitigen. Also auch sowas kann schon wichtig sein. Alle größeren Sachen, wie zum Beispiel hier, ich halte mal mein Gesicht daneben, 2 Zentimeter Flakmunition, das ist hochexplosiv. Also wenn du sowas findest in der Größe, auf gar keinen Fall anfassen, liegen lassen, Behörden informieren, da kommt dann der Kampfmittelräumdienst. Und wenn es größer ist und groß und zylindrisch, auch wenn es rostig aussieht und unscheinbar, auf gar keinen Fall diese Dinge anfassen.
Und sagen wir mal, ich würde jetzt einen Schatz finden, Geld finden, irgendwas Wertvolles. Gehört das an mir? Darf ich das behalten?
Ja, das ist ja mal die entscheidende Frage, ne? Wenn ich die Kiste voller Gold finde, gehört die dann mir? In den meisten Bundesländern ist es so, dass ein Schatzregal gilt. Das bedeutet, wenn das, also hier in Nordrhein-Westfalen konkret, wenn das historisch bedeutend ist, dann kann der Staat das quasi einziehen. Du bekommst eine Belohnung dafür. Das ist hier ganz gut geregelt. Es gibt auch andere Länder wie in Bayern aktuell, da ist das Schatzregal sehr rigoros. Da melden dann immer weniger Leute etwas, weil der Staat hier so gut wie alles abnimmt und du eine Belohnung von 3% bekommst. Das ist natürlich nicht besonders der Anreiz da, dass man seine Funde meldet, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Also es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Bundesland du das findest. Aber man kann wirklich wertvolle Sachen finden.
Und du hast ja schon gesagt, man kann sich eine Genehmigung einholen. Wo macht man das denn?
Also hier in Köln geht das über die Archäologie, Römisch-Germanisches Museum. Dann geht der Antrag an die Bezirksregierung Köln. Das geht also, ich sag mal, relativ einfach. Und man sichert sich auch damit ab, dass man nicht illegal unterwegs ist, weil es gibt auch Bodendenkmäler am Rhein aus der Römerzeit. Und da weiß man dann, wenn man diesen Antrag stellt, dass man da vielleicht nicht mit der Schaufel da in den Boden schlägt, weil da kann man auch was kaputt machen.
Aber warum braucht man überhaupt eine Genehmigung? Kann nicht theoretisch einfach jeder zum Rhein gehen und dann nach Schätzen suchen?
Wir bewegen uns ja tatsächlich hier in einem Gebiet, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr ein Strandabschnitt, wo die Leute sich Sonnen und ein paar Euros verlieren. Wir gehen hier in einen Bereich, wo es wirklich darum geht. Ich gehe hier bewusst natürlich hin und kann da Geschichte finden. Und ich weiß das auch. Darum gehe ich bewusst nach alten Dingen suchen, also nach richtig alten Sachen. Römerzeit zum Beispiel habe ich ja eben genannt. Und da sollte man dann schon die Zusammenarbeit auch suchen. Wichtig für die Archäologie ist, dass die Sachen erfasst werden. Und dann freuen die sich auch. Und oft ist es so, hier in Köln, weiß ich das, bekommst du die Sachen in der Regel zurück, wenn es jetzt nicht gerade der Heilige Gral ist.
Und wenn ich doch auf eigene Faust losziehe, kann ich dann irgendeine Strafe bekommen?
Das ist auch wieder, wie immer in Deutschland, von Bundesland zu Bundesland natürlich, wie sollte es anders sein, unterschiedlich geregelt. Also eine pauschale Aussage kann man da leider nicht treffen. Aber ich sage jetzt mal so den klassischen Badestrand, wo die Leute liegen, oder am Baggersee, da brauchst du natürlich keine Genehmigung, ne? Wenn du nach Euros und Schmuck suchst. Aber wenn wir jetzt wirklich da in diesen Bereich reingehen, wo das Wasser weggeht, wo du wirklich bewusst auch nach historischen Sachen suchen kannst, da musst du dann schon aufpassen. Da rutscht man dann schon leicht und schnell in die Illegalität, je nach Bundesland mal mehr, mal weniger.
Carsten, was war denn dein emotionalster Fund, den du jemals hattest?
Ja, also da gibt's eine verrückte Geschichte, die werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Die war wirklich so verrückt. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ein schöner Ring, den ich da gefunden habe. Es war ein Herrenring, ganz offensichtlich ein Ehering. Es stand drin Katja und dann ein Datum 15.05., glaube ich, 2017. So, das habe ich dann tatsächlich auch in einem YouTube-Video gepostet, habe das auch beim Amt gemeldet, es kam aber nichts zurück. Und 2 Jahre nachdem das Video veröffentlicht worden ist, schreibt in den Kommentaren unter diesem Video eine Katja: Hallo, ich bin Katja, den Ring, den du gefunden hast, das ist der Ring meines Mannes. Das war so verrückt, 2 Jahre später, und der Mann hat den damals dann 2 Wochen nach der Hochzeit auf einem Junggesellenabschied in Köln verloren, auf einer Bötchenstour. Also das war wirklich richtig verrückt. Den Ring habe ich natürlich zurückgeschickt und die haben sich riesig gefreut. Also das war wirklich hoch emotional und verbunden mit vielen Tränen auch.
Glaube ich. Also auch mal schöne Geschichten dabei.
Absolut.
Das ist schön. Also können sich vielleicht auch Leute bei dir melden, wenn sie jetzt was verloren haben im Meer?
Ja, auf jeden Fall gerne kontaktieren über Instagram oder Facebook einfach.
Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine Suche und ich bin gespannt, was du so finden wirst. Vielen Dank.
Ja, jetzt geht's los.
Bei solchen Debatten habe ich immer das Gefühl, dass wir in der alten Bundesrepublik verhaftet bleiben. Nämlich alles, was links ist, ist irgendwie was Widerliches, was Ekliges, mit was man nichts zu tun haben will.
Die AfD liegt in den letzten Umfragen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September weit, weit vorn. 20 Prozentpunkte vor der CDU vom amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Wenn er überhaupt noch eine Chance haben will, weiter Ministerpräsident zu bleiben, dann müsste er mit der Linken zusammenarbeiten. Kleines Problem, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linken. Das hat die CDU allerdings in Thüringen nicht davon abgehalten, mit den Linken zusammenzuarbeiten. Jetzt nicht unter CDU-Ministerpräsident Mario Vogt und auch nicht, als Bodo Ramelow, der jetzige Bundestagsvizepräsident, noch Ministerpräsident in Thüringen war, und zwar auch einer von den Linken. Herr Ramelow, wird Sven Schulze am Ende auch umfallen?
Das hat mit Umfallen überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit einem demokratischen Verständnis zu tun, ob man eine Verantwortung für ein Bundesland übernimmt und ob man dieses Bundesland gestalten will. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt auf die letzten 5 Jahre schaue, die ich als Ministerpräsident eine Minderheitsregierung führen durfte und musste, hatte ich die Auseinandersetzung um Corona, um wirtschaftliche Einschränkungen, um die Erdgaskrise, um die Primärenergieversorgung und all diese Dinge, die für Thüringen von existenzieller Bedrohung waren. Und in dieser Zeit zu wissen, dass man sich auf demokratische Mitstreiter, auch wenn sie nicht der Regierung angehören, aber verlassen können muss, das ist eine Stärke von Demokraten.
Sie reden immer von Demokraten. Im Moment sieht es so aus, nach der letzten INSA-Umfrage für Bild, in der Sonntagsfrage liegt die AfD bei 42% und damit hätte mehr Stimmen als CDU, Linke und SPD zusammen. Würde das nicht dem Wählerwillen zumindest widersprechen, wenn man da einfach versucht, um die AfD zu verhindern, sich zusammenzuschließen, obwohl man vielleicht gar nicht so richtig zusammengehört, und am Ende die AfD damit noch stärker machen?
Damit macht man die AfD nicht stärker, sondern tatsächlich stelle ich einfach fest, dass wenn 42% die AfD wählen wollen, dann ist das der Wählerwille. Aber 42% sind eben nicht 58%. Und die Mehrheit ist eben nicht diejenige, die im Zweifelsfall möchte, dass diese Partei mit ihrem klaren Regierungsprogramm, in dem sie alles das aufgeschrieben haben, Aufhebung der Schulpflicht, Streichung der Gelder an die Kirchen und Kündigung des öffentlich-rechtlichen Staatsvertrages, all diese Sachen hat die AfD ja nun klar als Kampfansage an alles, was wir für selbstverständlich halten und was ich als gestaltungsnotwendig ansehe, aber nicht in Abrede stelle. Und insoweit muss man sich klar machen, was heißt es eigentlich, was da in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen, in Thüringen passiert. Es heißt einfach, dass das alte Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr funktioniert. Das ist eine Mehrheitsbeschaffung gibt, die man einfach so organisieren kann. Und 42% sind einfach nicht die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Sie sind eine relative Mehrheit, das weiß ich und das respektiere ich auch. Und die will ich gar nicht negieren. Aber es ist möglich, andere Gestaltungsoptionen auch zu betrachten. Und deswegen, Sie sprechen ja mit jemand, der die erste Minderheitsregierung in Deutschland führen durfte und der sie auch geführt hat. Und derjenige, der auch die erste Dreierkoalition in Deutschland entwickelt und auch geführt hat. Und am Ende hat man mir immer gesagt, bei jeder dieser Entwicklung hat man immer gesagt, nach 100 Tagen ist das Geschichte und dann wird sich das schon auswachsen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass man eigentlich eher denkt, wir sind in der alten Bundesrepublik Deutschland. Die gibt es aber nicht mehr. Und die heutige Situation ist so, dass wir einfach deutlicher machen müssen, die parlamentarische Demokratie muss vitalisiert werden. Und da gibt es ein paar Schritte, die ich mutiger gehen würde. Ich würde mehr Volksbegehren auf den Weg bringen. Ich würde mehr auf das Volk selber zugehen, damit Dinge entschieden werden, auch kritische Themen entschieden werden. Und ich habe gar keine Lust mehr, den Alltag diktieren zu lassen von der AfD, sondern ich habe einfach die Herausforderung. Und da will ich mal sagen, längeres gemeinsames Lernen als Bildungsoffensive. Die Ganztagskinderbetreuung, die in Ostdeutschland selbstverständlich ist und in Westdeutschland so gut wie unbekannt ist. Die Frage von Kindergärten, Kinderhorten, Schulhorten, all diese Sachen, die bei uns im Osten ganz normal sind. Aber auch sowas wie die Gemeindeschwester Agnes als gut ausgebildete Krankenschwester im ländlichen Raum. Das wären Themen, darüber würde ich gerne mit der CDU inhaltlich reden und die Frage stellen, ob man nicht damit eine Offensive für das Bundesland und damit für die Bundesrepublik Deutschland machen könnte.
Glauben Sie, dass man da Schnittmengen finden kann mit der CDU?
Ich glaube das nicht nur, ich weiß es, weil ich ja nun in der Situation gewesen bin, als es darauf ankam, die Weichen zu stellen für Thüringen. Jeden Landeshaushalt, jedes Jahr den Landeshaushalt als neues Thema wieder aufzusetzen und eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und ich habe es jeweils geschafft. Und bislang war es immer so, die nordischen Länder, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, bei denen sind Minderheitsregierungen etwas Normales. Da wird es auch kulturell gelebt. Bei uns gilt es als unnormal. Und das finde ich seltsam. Deswegen, als ich das erste Mal über Minderheitsregierungen geredet habe, hat man mich für verrückt erklärt. Danach habe ich 5 Jahre eine Minderheitsregierung geführt. Jetzt führt Michael Kretschmer in Sachsen eine Minderheitsregierung. Und bei all diesen Dingen kommt es auf Inhalte an. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal ostdeutsche Themen, die in Ostdeutschland zur Normalität gereift sind, mal entwickelt, um zu sagen, wäre das nicht auch etwas für den Alltag in Gesamtdeutschland? Ich will das Beispiel nochmal der Krankenschwester sagen. Die Krankenschwester, die Kultfigur im Osten, Schwester Agnes, ist etwas, das kennen wir in Westdeutschland überhaupt nicht. Eine gut ausgebildete Krankenschwester, die eigenständig im ländlichen Raum die Basisversorgung von Patienten macht. Das zu kombinieren mit einer Landambulanz, in der mehrere Fachärzte auch tätig sind, die dann als Gesundheitszentrum gemeinsam den ländlichen Raum abdecken. Das würde auch dem Teufelsmoor, in der Nähe bin ich geboren, in Ostdeutsch-Scharmbeck in Niedersachsen, oder dem Pfälzer Wald, dort habe ich lange als Kind und Jugendlicher gelebt, das würde in den Regionen genauso ein hilfreiches Angebot sein. Und im Osten nicken alle und sagen, ja, lass uns das doch mal machen. Dann müssen wir aber über Tabus reden. Dann müssen wir auch über die Trennung zwischen ambulant und stationär reden. Dann müssen wir die Frage stellen, wenn wir die Gesundheitsreform, die Krankenhausreform voranbringen, welche Rolle könnten kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum spielen? Und das sind Themen, bei denen ich ganz offensiv auch mit der CDU diese Debatte führen würde.
Herr Ramelow, warum ziert sich die CDU und sagt öffentlich nach wie vor Unvereinbarkeitsbeschluss und ist aber, wenn wir dann eben auf Thüringen schauen, ja eigentlich unglaubwürdig damit? Sie haben in einem Interview gesagt, sie eiert herum.
Da bleibe ich auch bei. Es ist eine Rumeierei und zwar eine westdeutsche Eierei. Deswegen habe ich vorhin immer gesagt, wir sind 36 Jahre nach der deutschen Einheit. Und bei solchen Debatten habe ich immer das Gefühl, dass wir in der alten Bundesrepublik verhaftet bleiben. Nämlich alles, was links ist, ist irgendwie was Widerliches, was Ekliges, was, mit was man nichts zu tun haben will. Und früher hat Franz Josef Strauß gesagt, rechts von der Union ist nur noch die Wand. Nein, rechts von der Union ist jetzt sehr konservativ bis zum Rechtsextremen ein Sammelbecken entstanden, nämlich die AfD. Und wenn ich auf Herrn Höcke in Thüringen schaue, der sagt in seinem Buch Niemals zweimal in den gleichen Fluss, sagt er ganz deutlich, 25% unserer Bevölkerung können raus und meint damit alles, was migrantische Wurzeln hat. Und da werde ich dann sehr persönlich und sage, meine Frau ist aus Norditalien, sie ist aus Parma, sie ist deutsche Staatsbürgerin, spricht 6 Sprachen fließend, ist Dozentin an der Fachhochschule. Warum muss die sich in Thüringen sagen lassen von Herrn Höcke, dass sie nicht hierher gehört? Das sind Geschichten, bei denen ich sage, da müssen wir uns ehrlich machen. Man muss lesen, was die AfD schreibt, man muss hören, was zum Beispiel Herr Höcke sagt. Und da hilft es auch nicht, wenn man einen netten Schwiegersohn als Spitzenkandidat hat. Da muss man auf das Regierungsprogramm gehen und sagen, da stecken toxische Elemente drin. Und da reicht es mir nicht, dass wir einfach nur die Sorge der Ostdeutschen oder die Wut der Ostdeutschen bewirtschaftet bekommen, dass sie sich in Gesamtdeutschland nicht angenommen fühlen. Die deutsche Einheit ist wirtschaftlich stark auf den Weg gekommen. Sie hat sich stark entwickelt. Alleine Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind wirtschaftspolitisch eine mächtige volkswirtschaftliche Region. Aber wahrnehmen wir uns, als wenn wir die Verlierer wären? Und dieser Widerspruch zwischen der wirtschaftlichen Stärke und der psychologischen Schwäche ist es, die AfD bislang ausgenutzt hat. Das liegt auch daran, dass wir immer wieder aus westdeutscher Brille auf solche Verhältnisse schauen und dann sagen, na, der Osten ist verloren, die wählen komisch. Früher haben sie PDS gewählt, jetzt wählen sie AfD. Also am liebsten hätte man die Mauer wieder.
Und vielleicht, Herr Ramelow, und vielleicht wählen Sie auch BSW. Nach der letzten Umfrage bei 5% wäre im Landtag. Ihre ehemalige Parteikollegin Frau Wagenknecht hat gesagt, die Brandmauer ist am Ende in Sachsen-Anhalt. Und nicht ausgeschlossen, Ulrich Siegmund von der AfD zum Ministerpräsidenten zu machen. Was sagen Sie, Frau Wagenknecht?
Na, um es klar zu sagen, ich wundere mich über Frau Wagenknecht schon länger nicht mehr. Früher war sie die kommunistische Plattform, sie war das kommunistische Aushängeschild der PDS. Mich hat sie für pragmatische Politik in Thüringen gegeißelt. Und mir hat Katja Wolf vor 2 Jahren gesagt, sie geht zum BSW, also die Oberbürgermeisterin von Eisenach, die ja dann zur Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen wurde. Mir hat Katja Wolf gesagt, ich gehe zum BSW, weil ich Angst vor der AfD habe. Und jetzt öffnet die Parteigründerin, deren Namen da in den 3 Buchstaben ja früher mal drin gesteckt hat. Diese Namensgeberin öffnet jetzt die Tür und sagt ganz offensiv, ich will keinen CDU-Ministerpräsidenten, ich will den AfD-Ministerpräsidenten. Hauptsache, ich werde gewählt. Und dieses Ich ist etwas, das ich schon früher bei Frau Wagenknecht immer wieder gespürt habe, wenn es nicht darum geht, langfristige Interessen im Blick zu haben, sondern die Eigeninteresse, nämlich wie kriegt man seinen eigenen Laden BSW interessant gemacht. Die Grünen machen es umgekehrt. Die Grünen sagen, die einzigste Stimme über der 5%-Hürde, die gegen AfD hilft, ist die Grünen über die 5%. Frau Wagenknecht sagt, wer uns wählt, wählt damit den Wechsel, und zwar den Wechsel hin zur AfD. Und da kann ich nur sagen, die Parteien müssen jetzt in die Schlussphase des Wahlkampfes gehen und möglichst ihre Wählerinnen und Wähler ansprechen, damit es ein gestärktes Ergebnis gibt. Wenn die AfD mit 40% aus dieser Wahl hervorgeht, ist sie der stärkste Faktor, das ist unbestritten. Und dann darf ich verweisen, in Thüringen hat sie jetzt schon eine Schlüsselposition, indem sie die Drittel-Abstimmquorum im Parlament erreicht hat. Und damit erpresst diese AfD in Thüringen die Mehrheit aller anderen Fraktionsabgeordneten. Das halte ich für undemokratisch.
Herr Ramelow, zum Schluss noch kurzer Blick nach Berlin. Auch da wird ja im September gewählt. Linken-Chefin Ines Schwedner hat gesagt, nur wenn die Wohnungsbaukonzerne, die Großen, enteignet bzw. vergesellschaftet werden, steht die Linke für eine Beteiligung an der Regierung bereit.
Mit dem Thema Enteignung kenne ich mich aus. Ich bin, glaube ich, der erste deutsche Politiker, der enteignet hat. Und zwar das Schloss Reinhardsbrunn, die einzige Enteignung, die nach Denkmalschutz vollzogen worden ist, und zwar entschädigungslos, weil das ein Kulturgut ist, das zerstört worden ist. Ich würde mit dem Begriff Enteignung nicht inflationär um mich werfen. Vergesellschaftung heißt das Stichwort, nämlich die Gemeinwohlorientierung von großen Wohnungsbeständen. Und wenn wir auf Berlin schauen, dort gab es ein Volksbegehren, Deutsche Wohnen enteignen. Das haben näherungsweise 60% der Wahlberechtigten bei der Volksabstimmung in Berlin als Auftrag an die zukünftige Politik gegeben. Und nochmal, ich würde jetzt ungern über die Frage Vergesellschaftung oder Enteignung die Debatte führen, weil in jedem Fall leben wir in einem Rechtsstaat. Selbst eine Rechtsstaat, selbst eine Enteignung, wie sie ja üblicherweise beim Bau von Bundesautobahnen gemacht wird, wo dann Grund und Boden enteignet wird. Und da ist die CDU bei Enteignungen immer vorneweg dabei. Trotzdem würde ich die Diskussion eher führen wollen über Gemeinwohlorientierung. Wem gehören die Wohnungen und wie schaffen wir es, dass die Menschen, die in den Wohnungen wohnen, einen Schutz haben und nicht in der Miete immer weiter nach oben getrieben werden? Deshalb sagen wir als Linke, Wohnungen gehören nicht an die Börse. Sie gehören entweder in die Genossenschaft oder sie gehören in eine öffentlich-rechtliche oder in eine gemeinwohlverpflichtete Institution.
Erstmal gehören die Wohnungen, Herr Ramelow, aber erstmal gehören die Wohnungen ja den Unternehmen. Ne?
Und absolut, 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 das ist keine Frage. Und deswegen rechtsstaatlich normiert, selbst eine Enteignung setzt eine Entschädigung voraus. Ohne Entschädigung kann man gar nicht enteignen. Und deswegen geht es nicht darum, ob man den Weg der Enteignung geht, sondern eine Diskussion, die wir viel stärker um Gemeinwohlorientierung bei großen Wohnungsbeständen machen. Ein Blick nach Wien würde uns helfen. Die Metropolstadt Wien, da gehören 60% der Wohnungen immer noch dem öffentlichen Sektor oder den gemeinwohlorientierten Institutionen. Und wenn ich auf Ostdeutschland nochmal verweisen darf, in den ostdeutschen gesamten Fläche haben wir sehr viele Wohnungsgenossenschaften, die wir in Westdeutschland leider nicht mehr hatten. Nach dem neuen Heimatskandal und in der neuen Heimat steckten früher mal die Arbeiterbaugenossenschaften drin. Da haben die Gewerkschaften eine schlechte Leistung abgeliefert, weil sie danach, nach dem Skandal des neuen Heimatzerstörung, nach der neuen Heimatimplosion, weil das Management einfach gierig war, auch da haben wir leider keine neue Diskussion darüber geführt, dass wir sowas brauchen wie eine Gemeinwohlverpflichtung.
Herr Ramelow, danke für das Gespräch.
Gerne.
Sonnenfinsternisse gibt es natürlich ständig, aber tatsächlich die nächste richtige Sonnenfinsternis mit 100% Bedeckung, wie man das jetzt auf Mallorca sieht, ist dann erst im Jahre 2081.
Auf Mallorca oder besser gesagt über Mallorca geht am Mittwoch das Licht aus, denn es kommt zu einer totalen Sonnenfinsternis. Lieber Frank, lohnt sich denn auch bei uns hier der Blick in den Himmel?
Ja, ehrlicherweise ja. Ich würde mal sagen, die Freaks brauchen natürlich das allumfassende Sonnenfinsternisfoto. Aber natürlich kann man das sich auch bei uns anschauen. Und die gute Nachricht ist, wir werden wahrscheinlich tatsächlich wenig Wolken haben. Man muss nach Westen schauen. Da sind die Uhrzeiten unterschiedlich. Zum Beispiel in Berlin ist die beste Phase um 20.08 Uhr. In Köln 20.13 Uhr. Also ist immer so ein bisschen ein kleiner Gap dazwischen. Aber ich würde sagen, ich fahre nicht nach Mallorca, weil es mir da einfach auch im Moment so teuer ist. Ich gucke es mir hier an.
Und ich glaube, es ist ja jetzt auch erstmal die letzte Chance, von Deutschland aus eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Gut. Wann kommt denn die nächste?
Also Sonnenfinsternisse gibt es natürlich ständig. Aber tatsächlich die nächste richtige Sonnenfinsternis mit 100% Bedeckung, wie man das jetzt auf Mallorca sieht, ist dann erst im Jahre 2081. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch erreiche.
Und viele erinnern sich ja bestimmt noch an 1999, an die letzte Sonnenfinsternis. Da war, glaube ich, total im Trend, dass man aus CDs Sonnenbrillen gebastelt hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so gut für die Augen. Was muss man beachten?
Ja, wir haben noch mal ein bisschen zurückgeblickt. Das sah dann in etwa so aus. Das sind natürlich wirklich die richtigen Schutzbrillen. Mhm. Aber weil die ganz schnell ausverkauft waren, haben sich die Leute so CDs genommen, haben da so durchgeschaut. Natürlich ein fataler Fehler, weil die Netzhaut, die ist tatsächlich sehr, sehr unter Druck. Dann quasi, wenn die UV-Strahlen da reinkommen. Man merkt es nicht, man hat natürlich keine Schmerzen oder so, aber man kann die Netzhaut tatsächlich grundlegend schädigen.
Und wo bekommen wir denn jetzt noch eine Brille so kurzfristig her?
Ja, also hier war das, 1999 war es so, da hatte die irgendwie jeder. Jetzt ist es tatsächlich so, trotzdem ein Riesenboom. Kollegen sagen mir, Mensch, Frank, weißt du, wo es noch eine Brille gibt? Bei Amazon zum Beispiel noch. Man könnte sich die natürlich dann noch vielleicht noch anfordern mit so einem Last Minute und schnell verkaufen. Aber sehr teuer, ehrlicherweise. Ich habe da was von 14,99 gesehen bis hin zu 20 Euro. Normalerweise kosten solche Brillen 3 bis 5 Euro. Ja, vielleicht sonst noch mal im Optikergeschäft fragen, im Fotogeschäft. Vielleicht gibt es da noch Restbestände.
Okay, aber auf jeden Fall nicht selber basteln, oder?
Ja, vor allen Dingen auch nicht ungeschützt mit einer Sonnenbrille in die Sonne schauen. Wirklich brandgefährlich.
Was kann man denn machen, wenn man jetzt keine Brille mehr kriegt? Dann am besten einfach drin bleiben, nicht in die Sonne gucken? Oder wie macht man das dann?
Ja, einfach nicht frontal in die Sonne schauen. Das ist halt wirklich, vielleicht kann man sich die ja auch irgendwie ausleihen vom Nachbarn, dass man sich eine Brille teilt und der eine guckt nach unten und dann wird die Brille getauscht und dann gucke ich nach oben. Ich würde es ehrlicherweise nicht riskieren. Das war sehr lustig. Im Jahre 2017 hatte auch Donald Trump, der US-Präsident, der hatte auch so eine Brille und hat sie plötzlich abgenommen und dann auch so in die Sonne geschaut. Natürlich fragt man sich, was das jetzt gewesen sein sollte.
Das sagt Frank Ochse. Vielen Dank. Und wenn Sie zufällig nicht gerade auf Mallorca sind, dann können Sie bei uns im Livestream einschalten. Da sehen Sie alle spektakulärsten Orte.